Willkommen bei den Zeitgesprächen mit Gerhard Schmidt. In diesem Podcast, wo Respekt und Anstand auf lebhafte Diskussionen treffen, teilen bedeutende Persönlichkeiten ihre Gedanken und Perspektiven.
Und das war sozusagen unser Beitrag zum Song Contest.
In Tallinn,
genau. Ja. Und es war in Österreich schon ein Riesending, weil es eine öffentliche Ausscheidung war. Mhm. Da war Stermann Grissimann, sie ist angetreten als Künstler, Blutschenke, so wirklich arrivierte Künstler. Und ich war wirklich im Wahlkampf, weil ich war immer schon sehr, also ich habe als junger Wüder den ganzen Gürtel zu plakatieren lassen. Ja. Deine Stimme zählt, Manuel Ortega, Start Nummer 3. Ja. So, wirklich. So.
Manuel Ortega gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Größen der österreichischen Musik- und Fernsehlandschaft. Vom Eurovision Song Contest über große TV-Formate bis hin zu seinem Sieg bei Dancing Stars begeistert er das Publikum mit Charme und unvergleichlichem Rhythmusgefühl, das ansteckend wirkt. Heute ist der Familienvater auch als Gastronom erfolgreich und begeistert Menschen mit einem besonderen Raum der Begegnung.
Manuel Ortega, ein Superstar der Musik heute bei uns in den Zeitgesprächen. Du hast Österreich vertreten beim Song Contest, auf das werden wir noch zukommen. Manuel, wenn ich mir deine Biografie anschaue, ist ja fantastisch. Ja? In Steyr-Eck geboren, du hast eine spanische Mutter, einen österreichischen Vater, musikalische Laufbahn, Kinderkirchenchor Steyr-Eck, lese ich da, St. Florianer Sängerknaben. Sag einmal selber, wie du zur Musik gekommen bist.
Ja. Steyr-Eck.
Steyr-Eck.
Steyr-Eck. Ja, das ist also Steyr-Eck ist für zwei Sachen bekannt. Also Steyr-Eck liegt ja direkt neben der Föst.
Ja.
Und das ist sozusagen eine richtige Arbeiterstadt. Nicht? Mein Vater war Föstarbeiter.
Ja.
Und hat dort ein Haus gebaut, wie viele, viele andere auch. Und das ist einmal sozusagen die Nähe zur Föst bekannt, Steyr-Eck. Für den Sepp Buchner, der war Gründungsmitglied, ist ein sehr lieber Freund geworden im Laufe der Zeit. Der hat mich also politisch ein bisschen...
Ein Urgrüner, ne?
Er ist ein Urgrüner gewesen. Der war so ein wirklich Urgrüner, wenn man manchmal so heute so sagt, wenn ich so sage, Grüne anschaut, dann kennt man ja nicht mehr auseinander. Ja. Aber der war ja wirklich, der hat sich ja mit seinen Kindern an die Steyr-Ecker-Brücke quasi gekettet, um der Föst Druck zu machen, dass sie Filteranlagen einbaut. Die ganzen, was soll ich ausblasen haben? Da war der Himmel grün zum Teil.
Ja.
Und ich bin da sozusagen Ehrenringträger der Stadt. Ne? Also sehr quasi gut. Der Sepp Buchner. Da hat alles begonnen eigentlich.
Ja.
Also ich habe einen Förderer gehabt, und der sozusagen mit mir gearbeitet hat. Da war ich so 10, 11, gerade von den St. Florianer Sängerknaben zurück.
Ja.
Das war der Magister Thomas Fleischernadel, und der war Klavierbauer eigentlich. Ja. Und der war so in meiner Ortschaft der Klavierbauer und hat Klavierbauermeister und super Pianist und auch der Leiter vom Jugendchor. Und genau, und der hat mein Talent erkannt und hat dann wirklich sehr, sehr intensiv mit mir gearbeitet. So improvisiert über Jazz-Standards drüber und so. Also, und das ist schon sehr früh.
Aber zuerst hast du einmal angefangen, sozusagen mit der klassischen Musikausbildung, ne?
So ist es, genau. Also alles, also Mozart, Händel, Bach, ich war beim Bruckner Chor, weil über diesen Mann, über diesen Thomas Fleischendl, dessen Bruder wieder, der Konrad Fleischendl, war der Chef der Stuttgarter Oper und war sozusagen auch der Chorleiter des Bruckner Kollegiums. Mhm, jetzt war ich relativ früh in meinem Leben schon quasi damit konfrontiert, weil da habe ich noch gar keinen Stimmbruch gehabt.
Ja,
ja. Das war in so Chören, ist ja immer, dass die Herren schwarze Anzüge haben und die Damen sozusagen.
Ja, ja.
Und ich habe sozusagen das Gewand der Damen gehabt, also ein weißes Hemd, weil ich ein Knabe war und erster Sopran sozusagen von der Stimmlage, und habe da mit dem Bruckner Chor schon gesungen. Und das sind natürlich Erfahrungen, das nimmt ja keiner. Wenn du mit 11, 12, 13... Das ist, der Bruckner Chor ist ja, wie sage ich mal, von der Qualität dem Schönberg Chor jetzt nicht so weit entfernt.
Ja.
Also das sind schon Profis alle gewesen, und das war für mich eine unfassbare Lehre. Also
eine oberösterreichische Institution.
Mhm. Ja. Muss sagen, Bruckner Haus, Bruckner Kollegium, Bruckner Chor, das Bruckner Orchester.
Ja. Na, und wie ist dann weitergegangen? Dann warst dann ist irgendwann einmal die Jugendphase gekommen, und du hast dich dann auch mit Musikinstrumenten beschäftigt, hast Instrumente gelernt.
Ja. Genau.
Ja.
ich meine, dann ist es, dann probiert man sich aus. Also das war dann so 12, meine erste TV-Show beim Thomas Breziner, der hat damals im Zuge der UNICEF-Gala, das war der Danny Kaye International Award, hieß das. Und das war vom Danny Kaye initialisiert und war quasi der Song Contest für Kinder. Und das war eine Riesenshow in Den Haag immer. Da war die Moderation Andre Hepburn und Roger Moore, also richtige Fernsehgarnitur. Und da waren Kinder bis 16, Kinder und Jugendliche bis 16 aus der ganzen Welt da.
Ja.
Die Amerikaner sind kommen mit Gospelchören und fast von der Kirche kommende Sänger.
Ja. Ja.
Und dann, also alles, Mexikaner, also alles.
Ja. Ja.
Und es war halt schön, nicht? Und dann waren so meine Kindes, so die Kindertage. Und sozusagen das erste Mal Fahrt aufgenommen, also ich wusste, wie man sich auf der Bühne und hatte schon durch viel Erfahrung sammeln dürfen zu dieser, so einem zarten Alter und hatte dann aber mit Bands ausprobiert und verschiedene Musikgenres sozusagen für mich einmal aufgesogen und inhaliert und dann war mit 17, also 97, ich bin 1980 geboren, 97 war dann ein Boygroup-Casting und das hat ich habe jetzt vor ein paar Tagen erfahren, dass sozusagen, also der Sohn von Hans Dichern, der verstorben ist auch offenbar. Ist das richtig?
Ja.
Da, ich war ja so ein bisschen schockiert.
Ja.
Ich habe deswegen eine Verbindung, weil, warum ich das jetzt sage, ist, ich habe bei diesem Krone Boyband Casting damals gewonnen.
Mhm.
Und weil sozusagen, da waren 1300 Burschen, junge Männer aus ganz Österreich, im Theater an der Wien war da die Audition. Mhm. Und das Casting, und ich habe das dann gewonnen, war dann Leadsänger dieser Boyband.
Ja.
Und das, warum jetzt den Namen dich in Verbindung bringe, weil mein Vater, habe ich auch vorhin erzählt, ist ja sozusagen, kommt ja aus der Klasse, ich bin ja auch klassisches Arbeiterkind aus Linz. Und ich war ja noch nicht.
Das hat auch ein bisschen dein politisches Bewusstsein bis zum heutigen Tag geprägt.
Das kann man sagen, ja. Und das war so witzig, weil mein Papa ist ein richtig grauer Mann. Ich habe den sehr geliebt und das ist ein richtig grauer Michel gewesen und hat keine Konfrontation gescheut und so weiter. Und er hat gesagt, wie stellst du das jetzt vor? Jetzt gehst du nach Wien, du hast noch nicht einmal deine Lehre fertig. Wir haben damals bei Ruefa Reisen, also Reisen und Erholung für alle, ist ein Reisebüro gewesen.
Ja, vor allem.
Genau, habe ich eine Lehre gemacht.
Ja. Als Reisebüroassistent.
Als Reisebüroassistent, genau.
Ja.
Und war aber mit der Lehre noch nicht fertig und habe eh noch meine Musik im Kopf gehabt. Und mein Vater hat gesagt, na, die Lehre machst du fertig.
Ja.
Sag ich, ja, aber ich muss jetzt nach Wien, das ist eine einmalige Chance, Papa. Und so sagt er, das du machst die Lehre da fertig und dann kannst du nach Wien gehen. Wenn du 18 bist, kannst du nach Wien gehen. Und da hat der Hans Dichern dann persönlich, weil ich war essentiell für diese Band, weil sonst kein anderer, weil die konnten nicht so singen. Die konnten schon lieb singen, aber sozusagen nicht auf dem professionellen Niveau, wo ich schon war mit dem Alter.
Ja.
Also bei aller Bescheidenheit, aber es war notwendig, weil ich habe dann die Chöre im Studio gesungen und so. Das habe ich ja durch meine vorigen Jahre, die frühen Jahre sozusagen gelernt, wie das geht. Und dann hat der Hans dich bei uns daheim angerufen. Meine Mutter ist eine Spanierin und meine Mutter hebt das Telefon an und sagt Danke und er sagt, ja, das Büro, Hans Dicher. Und sagt, warte Sie einen Moment. Peter, ist ja jemand von der Krone-Zeitung am Telefon? Mein Vater kommt dann an, gell? Ja, ich dürfte Sie die zum Herrn Dichern verbinden. Und dann hat mein Papa, faktisch, warum ich das erzähle, mein Vater hat dann mit dem Dichern ausgedealt, dass mein Vater gesagt, na ja, gut, weil Überzeugungskraft hat der Herr Dichern gehabt. Hat er gesagt, hat mein Vater ausgedealt, dass, kann schon nach Wien gehen, aber der Bub braucht ein Quartier, der braucht ein Gehalt, das muss schon passen. Und das für eine gewisse Zeit, bis er 18 ist.
Ja.
Das hat mein Vater ausgedealt. Ja. Und dann habe ich 4 Monate in Marriott gewohnt. jetzt beginnt die große Weltkarriere.
Der junge Bandleader in Marriott, das ist gut. Ja.
In Wien, was, mit 17, aus dem Dorf.
Ja,
das war schön. Das war echt schön. Und das war natürlich jetzt dann nicht so. Wir haben gesagt, auch ein toller Mann, das war der Kolumnist, der Peter Kupfer war unser Manager.
Ja.
Der war Manager vom Große Carrera. Und Placido Domingo und so, die konnte dann auch kennenlernen, das war schon spannend. Den Hackl hat der gemanagt.
Ja.
So. Sehr eleganter Mann und war Kolumnist einmal beim Kurier, glaube ich, wenn ich mich noch erinnere. Ist auch leider schon verstorben. Irgendwann kommt man ins Alter, wo man sagt, das ist auch schon verstorben.
Ja,
okay. Das ist ein bisschen
da bist du in der Alterszone, bist du noch
nicht. Weiß man noch nicht. Weiß es nie.
Ja.
Ja, und dann hat man ein paar Jahre sozusagen der Boygroup und es war aber mäßig erfolgreich.
Ja.
Na ja. Und dann habe ich dann meine Lehre natürlich fertig gemacht.
Aber 97, das habe ich auch in meiner Recherche, 97 war dann sozusagen das markante Datum, wo du dann genau. sozusagen als Leadsänger dann
da habe ich dann den ersten Plattenvertrag gehabt.
Ja.
Dann habe ich den ersten Plattendeal gehabt. Ähnlich lustigerweise wie die Conchita Wurst. Weil ja. die war ja auch bei einer Boygroup, oder ja. er war bei einer Boygroup, sozusagen jetzt anders hieß der.
Ja. Ja.
Ich habe letztens einen Podcast gesehen,
ja.
und da hat sie das auch erzählt. Und sie hat so lieb ja. gesagt, naja, die hat Starmania quasi Zweiter geworden, hat sie ja. erzählt. Und da war sie sauer und so weiter. Und dann hat die Plattenfirma gesagt, naja, einen Deal gäbe es für eine Boygroup. Und dann ja, hat sie ja. lieb gesagt, bevor gar kein Deal, dann in einer Boygroup.
Dann
das war für mich endlich, aber ein paar Jahre zuvor.
Du hast dann schon im zweiten Alter von 21, lese ich, da hast du deine erste Solo-Single El Amor La Vida.
Mhm.
Ja?
Genau, das war dann nach der Boygroup, sozusagen musste ich ja Geld verdienen. Und das habe ich eigentlich auch noch nirgends gehört. Aber nachdem ich mit Arbeit aufgewachsen bin und auch sozusagen mit der Einstellung, dass Arbeit nie erschaunt ist und so, also von dieser Haltung, die gern in mir hab, und das ist ein Teil meines Vaters in mir, die sehr liebe auch, musste ich auch Geld verdienen. Und nach der Boygroup, da haben wir nichts verdient und dann dachte ich, okay, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, in einem Reisebüro da in Wien, will ich auch nicht. Und dann war ich Flugbegleiter anderthalb Jahre. Ich habe mir als Flugbegleiter mein erstes Album quasi finanziert. Ja, bei Aero Lloyd hieß diese Fluglinie, die gibt es nicht mehr. Die hat der Bayerischen Landesbank gehört. Und das war so ein Charterbomber,
Deutscher. Ja.
Und wir haben gut verdient.
Ja.
Ich habe verdient damals 2200 Euro. Netto, und das war viel Geld.
Ja,
und für 100 Stunden im Monat. Heute verdient man als Flugbegleiter nicht.
2000 plus, ja.
Und das war super. Ich habe gedacht, weil so eine Freundin hat mir gesagt, du machst das, da hast du 100 Stunden Arbeit im Monat.
Ja. Ja.
Das ist überschaubar.
Ja.
Und dann hast du genug Zeit für deine Musik. Sag ich, das klingt spitze.
Und da habt ihr Touristen hin und her geflogen.
Genau, Charterbomber. Ja. Tee, Kaffee, grüß Gott, guten Tag, grüß Gott, grüß Gott.
München, Mallorca, oder?
Ja. Es war immer Wien, Lanzarote, Düsseldorf, Tel Aviv.
Ja.
Also.
Aber nebenbei immer musiziert.
Ja, immer. Aber man muss ja dann irgendwo von was leben.
Aber schau, in der Biografie lese ich 2002, der ganz große Sprung, Word.
Ja, genau.
Und österreichische Vorausentscheidung zum Europäischen.
Genau. Ich hole es zu weit aus.
Ja. Aber passt schon.
Ja. Aber das ist, weil du gesagt hast, El Amor La Vida. Und das war sozusagen alles zeitgleich. Ich war Flugbegleiter und dann habe ich sozusagen mit dem Alexander K., das war damals mein Produzent, der war damals sozusagen so einer der arriviertesten Produzenten in Österreich. Der hat mich gesehen in der Boygroup schon und hat so ein Auge auf mich, so einen Kopf, das Scout. Und hat dann mit mir die ersten 5-6 Demos produziert. Und unter anderem war das eben El Amor La Vida, Upside Down. Und El Amor La Vida war dann eben 2001. Das war so die Zeit, wo Ricky Martin, Enrique Iglesias, wo die Latinos von den Boygroups auch, weil Ricky Martin und so kam ja aus einer Boygroup, wie der Marc Anthony auch von einer Boygroup in Lateinamerika, die heißen Menudos. Und die haben dann auch sozusagen, und das war halt natürlich mit ganz anderen Budgets und komplett anderen Märkten und so weiter, sind die halt mit einer Macht daherkommen, eben Ricky Martin und Enrique Iglesias und so. Das
war ja.
Und der Bogdan Rostschitz, der ist Staatsbahndirektor, den habe ich eigentlich sehr
damals
viel zu verdanken.
Damals Ö3-Chef,
den habe ich viel zu verdanken,
ja.
weil der hat damals, und das hat mir mal gesagt, so eine Redakteure von ihm, mir erzählt damals, Musikredakteure, dass mein Song in der Redaktionssitzung war und der Bogdan Rostschitz dürfte gesagt haben, naja, das ist eh wie Ricky Martin, spielen wir doch die österreichische Variante. Das hat mir dann jemand von der Plattenfirma von Ricky Martin auch bestätigt, dass die mit Living a Vida Loca auf Ö3 nicht durchgekommen sind in der Promotion. Ich meine, muss ich mir vorstellen. Sondern, weil El Amor La Vida von mir gespielt und da habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 1900 Einsätze gehabt im Jahr. Das ist richtig viel gewesen.
Ja.
Der Harry Redhofer hat in der Früh, glaube ich, dreimal El Amor La Vida gespielt. Das war ein Wahnsinn. Und so hat das alles begonnen.
Harry Redhofer auch ein Mann, dem das Fliegen nahe steht.
Absolut. Ein ganz lieber. Mit dem verbindet
Pilot, toller
Mensch. Ja. Und mit dem verbindet mich natürlich auch viel. Da haben wir alte Geschichten, die wir ab und zu austauschen.
Ja. Das ist ein
bisschen lieb. Naja, und dann hat man das, da kannte jeder den Song, Ella mal wieder, aber man hat kein Gesicht mehr gesagt, Manuel Ortega. Und ich dachte, ja, da habe ich schon mal gehört, aber das ist doch der Ricky Martin, wenn man das Lied gehört hat.
Ja.
Und wo wir das sozusagen aufgebrochen haben, war mit Say a Word 2002. Mhm. Weil die dritte Single nach Ella mal wieder, da gab es noch eine, 1, 2, 3, mäßig erfolgreich, aber dann kam eben Say a Word. Und das war sozusagen unser Beitrag zum Song Contest.
Tallinn.
In Tallinn, genau.
Ja.
Und es war in Österreich schon ein Riesending, weil es eine offizielle, also eine öffentliche Ausscheidung war. Wo Stermann Grissimann, sie ist angetreten als Künstler, Lurchenko, so wirklich arrivierte Künstler. Und ich war wirklich im Wahlkampf, weil ich war immer schon sehr, also ich habe den ganzen, als junger wieder, den ganzen Gürtel zu plakatieren lassen. Deine Stimme zählt, Manuel Ortega, Startnummer 3. Ja. So,
so war das mit einer Publikumsbeteiligung natürlich.
Genau, mit dem Televoting und Publikumsbeteiligung, Und das war wohl witzig, in Oberösterreich wohl zu plakatieren, weil da das ehrlich war, fremd, hat er so ein Plakatierfirma gehabt, so eine Tochterfirma von der Gewista. Und ich habe gesagt, was hat's mit den freien Flächen, die da sind? Ja. Ich habe eigentlich nichts gesagt, okay, mach mal eine Promo. wir produzieren die Plakate und ihr pickt es drauf und machen mal eine Pressegeschichte und so.
Say a word, Manuel.
Say a word. Ja. Und dann habe ich das gerissen und dann waren natürlich ein paar Plagiatsvorwürfe, weil natürlich gerade die Community von Stermann Grissimann war natürlich sehr angesickt, weil die sind davon fix ausgegangen, dass sie dorthin fahren. Was ich ja auch aus heutiger Sicht witzig fände.
Ja, ja.
Aber es hat meinen Weg ganz anders gestaltet.
Aber die haben ja dann einen anderen Weg, eher ins Schauspielerische oder ins Kabarettistische gefunden. Ne?
Die V-Sendung, das waren sie ja vorher schon. Die waren ja schon so wahnsinnig berühmt durch das Kommentieren des Song-Contests auf FM4. Das war legendär. Und das wollten sie sozusagen als Abschluss und als krönenden Abschluss. Und Gott, das ist halt so.
Naja, jetzt bist du dann da gewählt worden für Österreich. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie geht's da so in Richtung Song Contest? Oder wie geht's denn sozusagen Künstlern? Wir haben in wenigen Tagen Song Contest in Wien wieder. Wie rennt es mit den Künstlern? Die sind ja da wahrscheinlich Wochen davor massiv gefordert. Das ist wahrscheinlich ein unglaublicher Druck, Stress.
Mhm. Natürlich. Also ich kann nur von mir ausgehen, also wie ich es empfunden habe als 22-Jähriger, ich habe mich sehr nahe gefühlt eigentlich. Weil es war ein irrer Druck, also das mal zu gewinnen, am nächsten Tag auf der Kronenzeitung, Manuel Ortega zu früh gefreut. Also das mit dem, also da können ja arrivierte Politiker oftmals mit so einem Druck wieder umgehen. Und du bist auf einmal 22 und hast eigentlich in der Form das überhaupt noch nie. Und auch das Umfeld war auch nicht begünstigt, sozusagen. Ich wusste auch nicht, wie man damit umgeht. Und zwar haben wir uns zu früh gefreut. Und wie gesagt, es war wirklich am nächsten Tag auf der Kronenzeitung Titelseite. Und damals hat das sozusagen eine andere Kraft gehabt. Also es war eigentlich rückblickend für mich persönlich war es eigentlich sehr suboptimal, weil das Umfeld nicht gestimmt hat. Du brauchst dann eigentlich generalstabsmäßiges Team, wo jeder seine Aufgaben hat und man sagt, okay, man schaut, dass man den Künstler so gut wie möglich zu dem Tag, zu diesem Finaltag bringt. Ja. Und ich war eigentlich, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht war ich schon ausbrannt, bevor ich überhaupt dort, man sagt dann nicht nein und das muss man erst lernen dann. Das habe ich sehr
aber
gut gelernt.
Du hast, wenn du dorthin fährst, wahrscheinlich einen auf Minuten getakteten Terminplan.
Ja.
Ne?
Und halt natürlich ist es, man betet ja anders vielleicht manchmal wie in der Politik, wenn man es so anschaut, dass man sagt, man hat okay, seine Botschaften und man emotionalisiert. Wahrscheinlich ist gar nicht so weit auseinander.
Ja.
Aber das Geschäft mit halt Emotionen ist halt auch ein sehr gefährliches. Du hast ja dein Publikum, die möchte ja was von dir und die möchten die sehen und die möchten die spüren. Dann hast du Journalisten, dann hast du einen Druck das Land. Du möchtest dein Land stolz machen, du fährst über Team und zu gewinnen, bestenfalls. Und das war halt bei mir, habe ich das nicht so wahnsinnig positiv in Erinnerung, diese Zeit davor.
Ja.
Aber dann die Veranstaltung an sich, der Song Contest, das ist einer der größten Gesangswettbewerbe der Welt. Das ist
aber es ist einer, jetzt bin ich ein absoluter Laie und ich stelle vielleicht jetzt keine gescheiten Fragen, aber es ist ja doch eine nationale Dimension. Ja. Es ist ja wie bei einem Fußballturnier oder Handballturnier oder irgendeiner großen Sportveranstaltung. Ne?
Absolut. Und dementsprechend auch der Druck. Und wenn man da nicht jemanden hat, der gesagt, komm, Jetzt machen wir ein bisschen Pause, verbrennen wir uns nicht. Wir haben ein Ziel, das ist in 3 Monaten.
Ja.
Aber sozusagen, und das habe ich schon auch gesehen im Laufe der Jahrzehnte, sozusagen, weil es ist ja wirklich schon Jahrzehnte her, dass da kann man sich sehr schnell verbrennen, weil es ist halt ein wahnsinnig großes Damm-Damm
rundherum national. Du kommst aber dort mit einem großen Team hin, ne?
Mit einer Delegation eigentlich vom UEFA, aber die haben ja eine eigene Agenda.
Ja.
Also die sozusagen, die haben ja die Agenda sozusagen der, oder die EBU, also die European Broadcast Union, wo eben auch der ORF sozusagen dazugehört. Es kommt, da kommt eben, da kommen die Spanier und die Italiener, Rai Uno und so weiter. Und die haben, es gibt die Delegation der TV-Sender, aber dann gibt es sozusagen die Künstler. Das ist ja, das ist eigentlich ein bisschen so ein Neben.
Wie lange vorher kommst du da hin zum Song Contest?
Also wir waren ungefähr 5 Tage. Schwache Wochen.
Ja. Und sofern du überhaupt darüber reden kannst.
Kann verschwiegen.
Nein. Aber macht die Delegation da auch sozusagen Stimmung für ihr Produkt?
Sie versuchen es. Also zu meiner Zeit, ich kann nur von mir ausgehen. Also die haben natürlich einen fantastischen, es sind auch andere Protagonisten und auch gereifte Protagonisten, wie wir alle immer wieder reifen. Ja. Aber wie ich das damals gehört habe, hat man natürlich, das haben die das Beste versucht, dort irgendwie Stimmung zu machen. Mhm. Aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen, es geht ja dann nicht nur um die Delegation. Die machen sozusagen ihr Ding mit den anderen Fernsehstationen und mit der EBU und versuchen ein bisschen zu lobbyisieren und dann sozusagen bei den Botschaften und so ein bisschen Wind zu machen.
Ja.
Aber in Wahrheit muss man das aus dem eigenen Team schaffen. Also Conchita zum Beispiel, die haben das ja brillant im Vorfeld schon sozusagen die Kunstfigur geschaffen.
Inszenieren.
Damit hat der ORF ja relativ wenig zu tun, weil der ORF kreiert ja nicht den Künstler, sondern der Künstler muss im besten Fall schon fix fertig sein. Und der ORF und die Delegationen machen das.
Aber du schaust schon oder man schaut schon vorher auf eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und schaut, dass der Künstler medial positioniert wird.
Genau.
Ne?
Aus heutiger Sicht weiß ich, dass das natürlich so ist, wie ich dort war, hatte mein Team und auch die Leute rundherum überhaupt keine Ahnung, von wie man das macht, wie man das auch strategisch angeht, und der Message und also das natürlich lernt man. Heute würde ich das anders machen, aber ich würde jetzt aber auch nicht mehr zum Song Contest
und
fahren.
Du hast ja, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, auf der einen Seite in jedem Land eine Fachjury sitzen und auf der anderen Seite aber der zweite Faktor ist das Publikumsvoting. Ne?
Genau. Und das ist eh im Prinzip eine recht eine demokratische Angelegenheit, wobei halt auch mit Vorbehalt, weil natürlich mir ist der Song Contest in den letzten Jahren, wenn ich mir das so erlauben darf, so ein bisschen instrumentalisiert worden für aber das war es eh immer irgendwie, so ein bisschen eine politische Plattform und Messages so in den letzten Jahren wurde mir der Song Contest ein bisschen, aber subjektiv, sehr instrumentalisiert für halt gewisse Gruppen, sage jetzt einmal gelinde. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und wie gesagt, das ist ein diverses, Europa ist divers.
Ja. Ja.
Die Musikindustrie war immer bunt und divers und da komme ich auch her.
Aber spiegelt nicht ein bisschen die Kultur auch eine Rolle? Weil du hast ja Länder, die sind konservativer orientiert, du hast Länder, die sind progressiver orientiert. Wirkt sich das nicht bei den Jurien dieser Länder auch ein bisschen aus?
Das glaube ich, und vor allem auch dann bei den Darbietungen oftmals, nicht?
Ja.
Zeig mal die Künstler deines Landes und die sagt dann, wer du bist. Ja, das
ist
schon,
die
Kunst ist schon so ein bisschen ein Spiegelbild in der Gesellschaft.
Ja, ja, ja.
Und, es ist natürlich, wir leben in einem Zeitalter, das ist ein bisschen der Wokeness und was darf man sagen, und so ein bisschen der politischen Korrektness. Ich finde, das ist die Eurovision de la Chanson. In Wahrheit, wenn die Leute aus Italien kommen und die kommen aus Sanremo, also quasi von dem Songwriting-Wettbewerb von Sanremo, dann ist das für mich als Musiker, als Liederschreiber eigentlich so der vernünftigste Weg. Also das beste Lied. Natürlich ist wir leben in einer Zeit, wo halt sehr audiovisuell und sozusagen man will sich identifizieren. Mhm. Aber ich denke, das war es auch immer.
Ja,
weil Udo Jürgens mit der Merci, Merci, merci für die Stunden, Cherie. Das war zu seiner Zeit
ja,
auch. Schwarzer Anzug,
ja, und Anzug, Krawatte.
Genau,
ja,
ja, es war halt die Zeit.
Ja, ja,
aber
ja,
das war ja auch ein fescher, großer Mann aus Kärnten, der
schreibt
für Weltstars.
Ja.
Und dreimal dort angetreten
ist.
Also jede Zeit hat ihre Leid. Und ich finde es so ein bisschen mehr wieder...
Das wirkt heute alles sehr brav, ne?
Ja, aber auch sehr...
Aber es war die Zeit. Ja,
ja, aber, ja. Ich finde, so ein Song würde heute genau nur so funktionieren.
Ja.
Weil man sieht das ja auch, wenn so Leute aus San Remo kommen, die sich am Klavier hinsitzen und auf Italienisch in ihrer Landessprache singen.
Naja,
und
das dann Manuel, es hat ja, wie du gerade zitiert hast, Künstler gegeben, die öfters beim Song Contest angetreten sind. Ja. Ne? Und du bist ja musikalisch weiter aktiv, also wer weiß, wie da die Chancen liegen.
Sag mal,
Song Contest vorbei, wir schreiben so 2002, 2003, wie geht's weiter?
Naja, dann leckt man natürlich so ein bisschen seine
Amadeus Austrian Music Award, sehe ich da, 2003, ja?
Genau, das war so beste
Newcomer. Und dann bist du beim Opernball in New York City aufgetreten,
Genau. Das war auch sehr spannend, wenn man dachte, war jetzt Big Apple, wo geht's nächste Station, Big Apple? Aber auch dort war sozusagen für mich, auch die kochen nur mit Wasser. Also ich habe dann war ein bisschen enttäuscht vom Opernball in New York, weil das war im New York Plaza und das ist das, was wir in Wien haben, sozusagen, den Opernball, das ist ja eine ganz andere Liga.
Ist
bei uns, das ist wirklich die Mutter.
Ja.
Da. Ja. Also, und auch die Gebärmutter der Musik.
Ja.
Und das war dort eigentlich fast ein bisschen stümperhaft, so wie die Technik dort aufgebaut war. Und das war alles so, ich weiß nicht, ich war halt ziemlich enttäuscht. Und man dachte, jetzt bin ich im großen New York und das ist jetzt der Opernball? Das ist ja nicht einmal die Orangerie. Das ist irgendwie so. Und dann dachte ich, Amerika wird's nicht.
Aber 2006 lese ich dann, da verbindest du dann sozusagen dein musikalisches Gehirnverständnis mit einem großen körperlichen Einsatz.
Ja, das stimmt.
Und bist bei Dancing Stars, ich glaube, sogar gewonnen.
Ja. Genau. Aber es war die zweite Staffel von Dancing Stars. Es war eigentlich so, die erste Staffel war die Marika Lichter, die schätzte Kollegin, die mag ich sehr gern. Und da, also an mir ist das spurlos vorübergegangen, ehrlich gesagt. Ja. Aber sozusagen in der Bevölkerung offenbar ist das Format, was eigentlich ein BBC-Format ist, sehr erfolgreich gewesen. Wir haben 800.000 Zuseher gehabt, die erste Staffel, ist recht brav gewesen.
Ja.
Und dann ruft mir ein Produktionsleiter an und sagt, mich hat angerufen die Pokorni, ganz liebe, vom ORF, und die jetzige Programmchefin vom ORF, die
Jasmin,
die ist von Radio Wien, vom ORF, direkt die Steffi Kreuz. Und die war ab damals mit mir im Song Contest. Also, Kreuz Horowitz.
Ja.
Und dann habe ich quasi, dann haben sie gesagt, du magst mitmachen, so eine Tanzshow. Sag ich, geht, bin raufgegangen, habe verhandelt. Sag ich, wenn ich da 3 Monate, 4 Monate tanze, kann ich ja nicht singen, ich muss was verdienen, nicht? Das ist ganz klar. Und hab dann verhandelt und hab dann dort mitgemacht und hab dann bei der Pressekonferenz,
der Star-Effekt wird erweitert.
Ich habe mich nichts erwartet. Ich habe mir gedacht, okay, das ist ein Gage und eine Promotion im ORF und so weiter.
Da war noch der selige Harald Serafin, glaube ich, in der Jury mit so wunderbar.
Genau. Und da waren ja wirklich Stars. So wirkliche A, fast oder B Prominente, nicht A Garnitur hast, kriegst du nicht irgendwie für so Shows. Aber wenn man sagt, weiß ich nicht, da war die Barbara Karlich, der Heinz-Jörg Heinke, die Nicole Beutler, der Adi Goldberger, von TV-Stars über Olympiasieger, alles. Und ich denke mir, bin dann bei der Pressekonferenz und da war alles aufgefadelt von allen Medien. Und das sagen, und das ist schon so, und der Kramer von TV-Media, weil ich nie vergessen, sagt zu mir, und du? Sag ich, was? Wenn du gewinnen würdest, Manuel, was würdest du machen? Sag ich, bei dem Star-Aufgebot, das da sitzt, wenn ich das gewinne, renne ich nackert über Kärntner Straße. So wie der Schule über den Havelker.
Ja.
Aber, und alle haben gelacht und das war es eigentlich, finde ich.
Und wann hast du die, Wann hast du das eingelöst?
10 Wochen später. Weil wir haben uns recht, ja, bei uns recht
in
gut.
In bester Gesellschaft mit dir. Ja.
Wir haben uns dann recht gut entwickelt und haben das dann gewonnen. Und dann war musikalisch eigentlich, habe ich für mich so, 2006 war das, und das muss man sagen, das war eine Zeit musikalisch in Österreich gesehen, wo Dialektmusik in Österreich keinen interessiert hat. Mhm. Also die Zeit von Ambros, Danzer, Hirsch und so weiter war längst vorbei. Wir hatten schon die Publikum, aber in den Mainstream-Medien schon längst nicht mehr stattgefunden. Mhm. Mhm. Und 2006 war sozusagen, das war so Stürmer, Juli, da hat der österreichische Künstler sehr bundesdeutsch geklungen und so weiter, versuchte man sozusagen den deutschen Markt. Und ich habe damals schon an Dialekt-Songs gearbeitet. Und ich weiß noch ganz genau, mein erster Song war ohne die. Sie, aber sie wollte nur mal fragen, wie es da geht und wie es um dich steht. Ich wollte nur mal fragen, hab mir gedacht. Und so, und mein Kabinett in meiner Gemeindebewohnung in Hitzing. Spiel und dann war, da war ich, das war alles parallel. Dancing Stars und so, wir waren zweite, dritte Folge, schon mal weiter. Nicht das erste ausgefallen, und dachte, bravo, super, das nehmen wir mit. Und dann ruft mir einer von der Plattenfirma an, und zwar ist der leider auch schon verstorben, aber das ist der Sohn, der David Bronner. David Bronner, der Sohn von Gerhard Bronner.
Von Gerhard Bronner,
genau. Ja. Und vom Oskar Bronner, also das ist der Bruder, vom Standard, und ein toller Musiker gewesen.
Ja.
Ein fantastischer Typ, und ich habe den sehr geliebt. Ja. Und der ruft mich an und sagt, du Manuel, ich bin jetzt bei der Sony. Sag ich, wow, cool. Ja. Und ja, wir möchten die gerne unter Vertrag nehmen. Wir möchten gerne Platten mit dir machen. Sag ich, super. Ja. Ich habe eh schon ein paar Demos. Ja. Sagt er, ja super, so Latino. Oder sag ich, nein, Latino ist für mich, die Latino-Zeit ist für mich vorbei.
Ja.
Ich mache Dialektmusik. Also ich arbeite sehr stark an Phonetik, quasi, dass das sehr cool klingt im Dialekt. Ein bisschen anders, mit Kopieren irgendwie schon gab.
Ja, ja.
Sagt, naja, dann muss ich mit dem Unterholzner reden, ich weiß nicht, ob er das will, sag ich, wie auch immer, ich mach das. Und dann haben wir das aber auch umgesetzt, ich habe dann ein super Album gemacht, Angekommen 2006, und das war sehr
erfolgreich.
Und das war eigentlich ein Vorreiter ein bisschen von dem, was jetzt sozusagen sehr...
Platz 7 der österreichischen Charts habe ich da stehen.
Ja, wir haben fast, also zu einer Zeit muss man sagen, da hat Dialekt keinen interessiert. Also das war, Dialekt war uncool, Austropop, war verstaubt und ja.
Ja, aber du hast das reaktiviert, wir dann Österreich-Tournee und da hast du dann einen Empfang beim Bundespräsidenten der Herzen gehabt, Heinz Fischer.
Das werde ich nie vergessen.
Ja.
Das war einer der größten Ehren, die mir in meinem Leben zuteil wurde. Weil ich habe da gespielt in der Hofburg für die Volkshilfe, weil die Heinz Fischer sozusagen war ja sehr engagiert. Und ich habe für... Ich meine, das ist jetzt sehr aus dem Nähkästchen, aber wir sind eh unter uns und da weiß ich, dass es gut aufgekommen ist. Das war so mein Zenit zu dem Zeitpunkt. Also 2006, 2006 Tag gegangen, super Tournee gespielt, ein Jahr, da, wo sehr viel passiert ist.
Mhm.
Und ich war erschöpft, aber beseelt, weil ich schon ganz anders mit Erfolg und mit Druck umgehen konnte und so weiter. Und hatte eine ganz gute Assistentin zu der Zeit. Also es war auch strukturell rundherum ein bisschen besser als die Jahr zuvor. Und kriegte dann eine Einladung vom Bundespräsidenten in der Hofburg für die Weihnachtsfeier der Volkshilfe in der Hofburg unter zu singen.
Ja.
Und das muss ich sagen, das war die Weihnachtsfeier der körperlich und geistig beeinträchtigten Menschen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ich hab nie gewusst, wie man sich richtig verhält in Anwesenheit von körperlich und geistig beeinträchtigten.
Ja.
Ich wusste nicht, wie man damit umgeht.
Ja.
Und das ist lustig, weil es für mich so einschneidend war. Und dann kriege ich eine Einladung vom Bundespräsident in die Hofburg zur Weihnachtsfeier.
Ja.
Und du hast dort 300 körperlich beeinträchtigte Menschen. Und das werde ich nie vergessen. Ich habe nachher so gewarnt, weil so viel Druck, weil das so wahnsinnig schön war.
Ja.
Ich singe dort. Und als letzte Nummer singe ich dann, auf dem angekommenen Album, ein Mensch möchte bleiben. Ein Mensch möchte bleiben, nicht zur Nummer möchte werden. Ein Mensch möchte singen, weil ich bin sehr dagegen, dass wir unsere Häuser nur mehr für Roboter bauen. Das ist die letzte Nummer. Und ich singe das. Und das war so cool, weil da sind natürlich da Menschen mit Down-Syndrom unten gesessen, die sind einfach aufgeguckt und ja, haben dann gedacht, ihr seid die Geilsten.
Ja, ja.
Also vom Publikum.
Ja, ja.
Und da habe ich, für mich ist dann was aufgegangen.
Ja.
Und ich war sehr gerührt und geehrt und so und nehme das Mikrofon und gehe dann runter und da sitzt der Bundespräsident Fischer mit seiner Gattin. Und ich gehe dann runter und gebe das im Moderator und verneige mich sehr bescheiden so und war so ein bisschen. Und der Heinz Fischer nimmt das Mikrofon und sagt dann, und das, das sage ich jetzt nicht als Eitelkeit, sondern weil es so eine Ehre war. Und weil ich bin ja durchgegangen vorher und habe die Leute berührt. Es war mehr, ich habe mehr gelernt als sonst.
Ja.
Aber und der Heinz Fischer sagt dann, da so schnell komm ich da quasi nicht davon.
Ja.
Und er nimmt das Mikrofon und hat sich dann so lieb bedankt und gesagt, von dem jungen Mann können Ältere noch was lernen. Und da weiß ich, war dann, also das war so wahnsinnig schön und so eine große Ehre. Und ich weiß dann noch, ich war dann gegenüber von der Urania, also da ist er so ein kleines Café und da sind wir dann nur einkehrt, um das übersetzen zu lassen. Und dann war ich so gewarnt. Das war ein großer Moment für mich.
Manuel, du hast dann noch verschiedene andere Schritte. Du hast dann unterrichtet, geheiratet, hast auch zwischendurch. Ja. Und da, jetzt bist du Gastronom und hast ein Kaffeehaus in Hitzing.
Bin ich auch. Also
auch Gastronom.
Ich war dann eigentlich ziemlich ausbrennend. Und so nach diesen Jahren 6, 7, 8, 9 und immer noch, okay, das ist halt immer so.
Mhm.
Es ist immer so, wenn du so einen Hype hast, den kann man nicht permanent halten. Und das ist so, wenn man kein gutes Umfeld hat, dass man sagt, okay, jetzt machen wir richtige, vernünftige Karriereplanung. Wo sind wir in 5 Jahren? Mhm. Wollen wir jetzt Moderation machen? So wie der Fechter das beim Fähnrich und so machen. Das hatte ich nicht. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, dann ist es immer weniger geworden. Und das war dann auch wirtschaftlich schwer für mich und so ein paar Themen. Und dann hätte ich Sachen annehmen müssen, wo ich sozusagen meine große Liebe, die Musik, es hat sich so angefühlt, als würde ich meine große Liebe irgendwie zur Prostitution zwingen. Ich weiß, es klingt so ein bisschen bourgeois, aber das wollte ich nicht. Und irgendwie das Geschäftliche ist auch nicht mehr gegangen und ich wollte nicht jeden Schmofu singen und bin dann in die Wirtschaft, weil ich aber gewusst, okay, ich habe ja ein Handwerk, kann verkaufen, ich bin ein gelernter Kaufmann auch, Reisebüro-Kaufmann und habe dann angeheuert in die Wirtschaft und war dann da 10 Jahre, habe dann Familie gegründet, mein Sohn ist gekommen, habe in der Zeit geheiratet und habe eigentlich ein relativ normales Leben. Ich meine, ich war natürlich schon sehr bekannt. Wenn du in eine normale Firma gehst, dann sagen die Leute natürlich schon, das habe ich alles gehört, ja, da war der Gar. Das ist jetzt notwendig. Ich meine, die Leute können schon sehr grausam auch sein.
Ja.
Und oftmals,
aber nicht in dein Kaffeehaus.
Aber nicht in meinem Kaffeehaus. Und ich war dann in der Wirtschaft und habe mir gedacht, jetzt so Anfang 40, und dachte, irgendwie, das war es aber auch noch nicht. Und dann drücke ich die Selbstständigkeit. Und ich gehe beim Gemeindepaarlokal bei mir am Königlberg vorbei und da war ein Friseursalon. Und ich gehe vorbei mit dem Hundgassi und sehe, das ist leer. Geh heim, und habe gesagt zu meiner Frau, Isabella, ich mache das jetzt. Also ich baue da ein Café, ich baue da einen Ort der Begegnung. Ich meine, ich wohne da, seitdem ich 17 bin am Königlberg. Ich weiß, da wohnen die große Wiener Familien, sehr vermögend über also die reichsten Wiener Familien. Dann hast du dort Kleingärten, Genossenschaftswohnung gegenüber der Gemeindebau. Du hast alles im Umkreis von einem Kilometer.
Ja.
Jede soziale Ausprägung. Und immer noch, das ist eine Herausforderung, einen Ort der Begegnung zu schaffen, wo sich jeder wohlfühlt. Auch der Milliardär, und das ist wirklich keine Übertreibung, die sitzen dann da und die kennen ja Cafés in Paris und in Mailand und so weiter.
Ja, ja, ja.
Aber auf der anderen Seite, ich habe Leute aus dem Gemeindebau, die waren noch nie in der Innenstadt so gefühlt, nicht? Und schon gar nicht in der Oper, weil die haben andere Themen, die haben andere Sorgen, nicht?
Ganze Schulklassen, die auf Eis kommen.
Ja, und dann hast du, und ich bin wirklich, auf das bin ich sehr, sehr stolz im ehrlichsten Sinne, nicht aus einer Eitelkeit heraus, sondern weil dort wirklich der Industrielle und die Rose vom Gemeindebau, die sagt, grüß euch, Mutze. Ja, letztens, ich meine, das weiß ich nicht, was ich so sage, aber letztens war wieder eine Szene und das war so lieb. Ein sehr bekannter ORF-Moderator, Politik, sehr bekannt, sitzt und die Rose geht rein und er isst gerade, wir haben sehr gute Sacherwürstel. Der sitzt dort und die Rose geht rein und sagt, Mahlzeit. Und hat überhaupt nicht, ist ihr völlig egal, wer das ist oder was macht. Und das war so ein erfrischendes Bild, weil das so im besten Sinne so das Wiener Kaffeehaus schon immer.
Lieber Manuel, Schlussfrage, Kaffee, es ist super, geht gut.
Ja.
du tust wieder in der Musik dich entwickeln.
Weil jetzt bin ich so frei genug, nicht? Ich muss ja nicht mehr Musik machen, um irgendwas zu erfüllen.
Ja,
Eitelkeit oder muss davon leben.
Ja, das sind die besten Voraussetzungen.
Ich finde auch. Und jetzt ich fühle mich nur jung genug, wieder Musik zu machen auf einem professionellen Niveau, wo ich es kenne und wie ich es machen möchte. Mhm. Und das ist halt ein Geschenk. Also eine sehr privilegierte Situation, die ich jetzt habe, wo ich sehr dankbar bin. Und Geschichten habe ich genug die letzten 30 Jahre, nämlich sowohl im emotionalen Bereich, wenn du quasi deine Eltern beerdigst und Kinder und also und alles, was ich erleben durfte in der Zeit,
wir das sind eine Million Geschichten. Total gespannt. Manuel, zum Schluss gibt es immer so einen Ort Wordrap, so Speed-Fragen nennen wir das. Ja. Und ich bitte nur um immer ein Stichwort.
Ja.
Bühne oder Kaffee?
Bühne. Bühne ist Kaffee.
Ja, gut, Kaffee. Was ist schlimmer? Finale, Song Contest oder Dancing Stars? Finale.
Schlimmer. Also schlimmer im Sinne von negativer Gefühl war eher sozusagen der Song Contest. Ja.
Okay. Deutsch, Englisch oder Spanisch? Welche Sprache fühlt sich beim Singen am ehrlichsten an?
Dialekt, die Sprache, in der
Regel. Perfekt. Vierte Frage, Erfolg oder Freiheit, wenn du dich entscheiden müsstest?
Freiheit ist für mich.
Ja. Fünfte Frage, was war der berührendste Moment deiner Karriere?
Der berührendste Moment meiner Karriere war definitiv, wie ich vom Song Contest zurückgekommen bin und ich habe mich wirklich klein gefühlt und als Verlierer und ich habe mich geschämt und so weiter. Mhm. Und auch da hat der Harry Reithofer eine Funktion gehabt.
Ja.
Ich komme dann zurück und wie gesagt, war völlig am Boden, bei Platz 18 ist jetzt nicht letzter gewesen, aber auch nicht gewungen. Also ich habe mich schon geschämt. Und war aber schon für die Ö3-Bühne gebucht beim Donauinselfest.
Ja.
Und so denke ich mir, wer soll sich das anschauen? Wer soll mich jetzt sehen wollen? Wie? Mit dem Ergebnis. Und ich gehe auf die Ö3-Bühne und da unten waren 120.000 Leute und die haben mein Lied gesungen. Und das sage ich jetzt nicht aus einer, weil das ist schon eine Rührung, das sage ich jetzt nicht, weil ich mir denke, ich muss jetzt unbedingt erzählen, dass ich für 120.000 Leute gespielt habe, sondern 120.000 Menschen haben mir ihre Solidarität bekundet.
Ja,
und das war für mich einer der berührendsten. Und für mich war das einer der berührendsten Momente, weil die haben gesagt, ey, wissen schon, wie es da geht, aber es ist in Ordnung, wie du bist und so. Die haben mich schon geheilt. Das war für mich einer der größten Momente.
Was war der größte Karrierefehler? Sechste Frage.
Der größte Karrierefehler?
Muss der auch keinen haben. Also.
Ich habe sicher welche. Ja. Viel zu viele gemacht.
Ja.
Karrierefehler war sicher, ich war immer nur der Musik verpflichtet, aber ich hätte mich früher sozusagen nur mit dem Thema auseinandersetzen sollen, was will ich wirklich machen. Also das habe ich ja auch und bin auf diesem Weg sozusagen, habe ich immer verschiedene Musikrichtungen und Sprachen ausprobiert und so weiter und möglicherweise, aber es kann
aber
nicht
so, es gehört zu mir. Wir kommen gleich zur siebten Frage, die hängt zusammen. Welche Phasen deiner Karriere würdest du sofort wiederholen?
Das sind schöne Fragen, aber ich glaube, aus jetziger Sicht würde ich sagen, es waren wahrscheinlich 1 Million Fehler. Und ich würde aber nichts anderes machen, weil ich der ich heute bin und das Bild von mir, wie ich gern sein möchte und wohin ich möchte, mir schon relativ gut gefällt. Und ich bin 46 und auch kein Kind mehr und jetzt da nicht kurz vor der Pense. Also so in der Mitte meines Lebens.
Ja.
Und ich habe sehr viel gearbeitet an mir und also es ist alles gut, wie es ist.
Achte Frage, was unterschätzen die Menschen an deinem Job am meisten?
An beiden ist es, was unterschätzen sie? Ich meine, das kann ich schwer beantworten. Gerhard, es ist für mich nicht schwer, weil ich arbeite gerne mit Menschen und ich war immer mit Menschen, quasi an Menschen interessiert. Aber ich meine, gerade in der Musik ist es schon so, du bist ja permanent oder jetzt als öffentliche Person permanent sozusagen für die Menschen ja verfügbar und sozusagen in den Schuhen, weil man ist ja dann sozusagen auch der öffentlichen Meinung und auch gerade im Internetzeitalter, es kommentiert ja jeder alles. Viele glauben ja, ihre Meinung ist ja quasi nicht. Aber ich schwer zu beantworten.
Schwer zu beantworten. Neunte Frage: Was wärst du geworden, wenn du nicht Musiker oder in der Musikkarriere gelandet wärst? Reisebörse.
Ich weiß gar nicht. Ja. Vielleicht Unternehmer.
Ja.
Vielleicht hätte ich ein Startup gehabt. Keine Ahnung. Ja. Aber und wenn, Gott sei Dank habe ich
sie. Wenn dein Leben ein Song wäre, wie würde er heißen?
Es ist Liebe.
Es ist Liebe. Danke. Ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Danke, lieber Manuel. Alles, alles Gute. Von Herzen nur das Beste.
Danke dir, Gerhard.
Mach's gut.